Philipper 2, 1 bis 4, wir haben es gerade gehört, sind nur 4 Verse, sind wir schnell fertig. Ja, ist meistens so ein Satz, den manche gesagt haben, ältere Brüder aus der Gemeinschaft, deine Predigten sind zu kurz. Ja, ich dachte, man kann über alles predigen, nur nicht über eine halbe Stunde. Das ist halt oftmals so dieses magische Maß. Auch bei uns hat jetzt der Lobpreis Einzug gehalten in den größeren Gemeinden. Und das ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig, das dann auch hinzukriegen, die Predigtlänge. Da muss man bei der einen Gemeinde was weglassen, bei der anderen möchten wir ein kleines bisschen mehr sagen, dass man dann auch wirklich die Stunde füllen kann. Bei euch bin ich begeistert, so viele junge Leute. Man sieht, Gottes Gemeinde wächst trotzdem noch, auch in der heutigen Zeit, auch in kleineren Orten, gerade dort. Ich freue mich, dass ich bei euch sein kann. Ja, 4 Verse. Der Extrakt aus diesen 4 Versen, nach Jesu Vorbild, Doppelpunkt, habe ich mir hergeschrieben. Leben und arbeiten, ruhen, genießen, freuen, natürlich auch leiden, lachen und weinen und vieles andere. Das heißt für mich, ich stelle mein gesamtes Leben, ich stelle mich unter die Führung und die Nachfolge meines Herrn Jesus Christus. Ganz und gar. Für Paulus ist der Zielpunkt dieses Prozesses, Jesus immer ähnlicher zu werden. Aber so sein wie Jesus, denke ich, das schaffen wir nicht. Das hat nicht einmal der Paulus geschafft. Deshalb arbeitet er auch in den nachfolgenden Versen, ich habe ja noch mehr gelesen als nur die 4, in 5 bis 11 noch einmal die Vorzüge von Jesus so richtig heraus in dem sogenannten Christus-Hymnus. Und unterstreicht damit eigentlich auch die Aussagen, die er gerade über die Gemeinde in Philippi gemacht hat. Und für mich hat sich als erstes sofort die Frage gestellt bei der Vorbereitung, ist dieser Anspruch nicht zu hoch für mich, für uns? Jesus immer ähnlicher zu werden? Ich soll Jesus nacheifern, ihm hinterher rennen förmlich, alles eigentlich so tun, so denken wie er? Das ist für mich, ehrlich gesagt, unmöglich. Für Paulus scheint das kein Problem gewesen zu sein, denn er hat sein gesamtes Leben wirklich der Sache Jesu gewidmet, sonst würde er ja nicht davon reden und auch nicht davon schreiben. Ich dachte mir, schön, dass es solche Menschen gibt, die sich einer Aufgabe so entschlossen zuwenden und dabei auch nicht müde werden, wenn es ihnen auch mal schlecht geht, wenn da Widerstände kommen und wenn Probleme da auftreten. Er ist ja auch eingesperrt worden, zwischendrin mal, dann ist er wieder rausgekommen und dann ist er für ganz eingesperrt worden und nach Rom deportiert worden. Und trotzdem ist er für Jesus unterwegs. Immer wieder wird das deutlich aus seinen Briefen. Könnt ihr euch das vorstellen? Nur noch für Jesus da sein. Gar nicht anders mehr. Nur noch für Jesus da sein. Alles andere, wie Arbeit, die ich bisher gemacht habe, meine Familie sogar, meine Hobbys, mein Haus, mein Hof, meine gesellschaftliche Tätigkeit, all das tritt in den Hintergrund und nur noch Jesus allein ist wichtig. Ich gehe nur noch für Jesus auf die Straße, stehe morgens für Jesus auf und gehe Jesus hinterher. Ich habe da ein bisschen ein Problem damit. Ihr? Habt ihr ein Problem damit? Noch einmal, für Paulus gibt es da scheinbar gar keine Fragen. So klingt es jedenfalls aus seinen Texten heraus. Auf das Thema komme ich am Ende nochmal zurück. Jetzt reden wir erstmal über unseren Text. Der Philipperbrief ist anders als die meisten Briefe des Paulus. Das ist mir aufgefallen. Warum? In seinen Briefen hat Paulus meistens genaue Ziele, die er absteckt, die er definiert und die er dann auch erreichen will, wenn er dann am Ende des Briefes ist. Dann würde er eigentlich alles gesagt haben, was zu dem Thema zu sagen wäre. Meistens sind es Missstände in den Gemeinden, wie falsches Verständnis von Jesu Aussagen, von Gottes Wort, bis hin zu falschen Lehrinhalten, dass eigentlich was ganz Verkehrtes gelehrt wird, Verirrungen wie falsches Verständnis der christlichen Freiheit oder er verteidigt sich gegen falsche Anschuldigungen, wie zum Beispiel im Korintherbrief, wenn er angegriffen wurde. Der Römerbrief wiederum ist ein reines Lehrbuch. Lehrbuch des christlichen Glaubens. Und wenn ich die Aussagen vom Römerbrief einmal begriffen habe, dann bleiben für mich keine Fragen offen. Vorerst. Denn der Feind schläft nicht. Und er setzt hinter alles wieder seine Fragezeichen. Wenn ich schön begriffen habe, was in dem Römerbrief drinsteht, und der ist schwierig zu lesen, mit den vielen Schachtelsätzen. Aber wenn ich es begriffen habe, dann, ja, und dann kommt der Feind. Achtung, der Feind schläft nicht, Jesus und der Vater auch nicht. Warum ist nun der Philipperbrief anders? Mir ist gleich am Anfang aufgefallen, mit welcher Freude Paulus von den Leuten in Philippi redet. Sonst sagt er oft in seinen Briefen, ich freue mich, fängt er meistens ja so an, und dann kommt das große Aber. Das ist hier nicht der Fall, das kommt im Philipperbrief nicht. Paulus, habe ich mir gedacht, ist entweder bei einem Psychologiekurs gewesen oder hat Pädagogik studiert. Ich denke mir, das hat er, ne? Er hat ja zu den Füßen Gamaliels, so heißt es ja, einem großen Lehrer des Judentums, gelernt. Also ganz dumm war er nicht. Beide Fachrichtungen, Psychologie und Pädagogik, haben den Grundansatz, das Positive zu erhalten und zu fördern. Mit Lob kommt man ja bekanntlich weiter als mit Tadel. Lob holt ab an der Stelle, wo ich stehe, und hebt mich zur nächsten Stufe. Lob motiviert, Tadel drückt nieder. Ist eigentlich so, ne? Wenn man so richtig getadelt worden ist, dann denkt man nur, jetzt lasst mich in Frieden, jetzt erst recht nicht mehr. Aber Lob holt ab und motiviert. Also ein guter Führungsstil ist von Motivation geprägt und nicht von lähmender Tadelkultur. Manchmal denkt man da, der eigene Vorgesetzte könnte das auch mal so machen. Natürlich müssen Fehler genannt werden. Natürlich muss gesagt werden, wenn was verkehrt gemacht oder getan wurde. Aber wie sage ich das? Gegebenenfalls muss auch was Falsches Folgen, negative Folgen haben. Aber dabei darf ich die sonstige Gesamtleistung dessen, der getadelt wird, nicht aus dem Blick lassen, außer Acht lassen. Und da sind wir gleich beim ersten Vorzug der Gemeinde in Philippi, die den Paulus hervorhebt. Denn in der Gemeinde ist es möglich, sich etwas gegenseitig zu sagen, was nicht richtig passt. Also ich kann dort, oder die Leute konnten dort auf eine Schwester, auf einen Bruder zugehen und einfach ein Problem ansprechen. Und die haben das nicht übel genommen. Die konnten miteinander über Probleme reden. Und da stehen ja zwei Dinge in dem Vordergrund, das habe ich schon ein bisschen anklingen lassen. Wie sage ich es meinem Kind? Wie sage ich denn einen Tadel, etwas Negatives? Und die andere Seite ist, wie stelle ich mich als derjenige, der getadelt wird oder der eben angesprochen wird, ruhig einmal, hier passt was nicht, wie stelle ich mich dazu? Konstruiertes Beispiel dazu, ein Mahnender sagt Folgendes, also pass mal auf, so geht's nicht. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht, vor lauter Arbeit und schaffe es kaum noch und du liegst auf der faulen Haut und machst nichts. Erwiderung, ich muss gar nicht aufpassen, was du sagst. Wenn du dir zu viel vornimmst und das dann nicht mehr bringst, da kann ich ja nicht dafür. Was ist falsch gelaufen? Der Mahner spricht aus seiner Situation heraus, die ihn selbst zu überfordern scheint und projiziert seine eigene Überforderung auf den anderen, seine eigene Überlastung auf den anderen. Und lässt dabei die sonstige Leistung des anderen außer Acht, der vielleicht sonst immer dasteht. Und stellt dessen Begründung, eben da nicht da gewesen zu sein, einfach unter seine Wertvorstellungen. Sein Gegenüber macht natürlich sofort zu und hört nur noch den Angriff auf seine eigene Person und nicht den Hilfeschrei des Mahnenden. Der hat eigentlich Hilfe nötig, aber das sagt er nicht. Er kann ihn nicht hören, weil eben dieser Hilfeschrei hinter Vorwürfen verborgen ist. Was ist falsch gelaufen? Was kann ich besser machen? Beide müssen von Jesus lernen. Der mahnt und der hört. Jesus wird Mensch, obwohl er in der Chefetage zu Hause ist. Er versucht, sein Gegenüber zu verstehen und legt dann seine Strategie fest und er holt die Menschen dort ab, wo sie gerade stehen. Auch Jesus konnte ungehalten reagieren, spontan bei der Tempelreinigung zum Beispiel. Ich denke, dort wäre einfühlende Rede verpufft gewesen, unangebracht gewesen. Meist bleibt Jesus aber ruhig, obwohl er gereizt wird, richtig gereizt wird, gerade bei den Fangfragen der Pharisäer und Schriftgelehrten. Wie sieht es in unserem Leben aus? Ich kann eigentlich nur von mir reden, von euch kann ich ja nicht reden, euch sehe ich heute zum ersten Mal, außer ein Gemeinschaftsleiter, den habe ich schon öfters mal gesehen. Wie geht es euch in solchen Situationen? Könnt ihr immer ruhig und sachlich reagieren? Auch ich habe oft nicht ruhig und sachlich reagiert in solchen Situationen. Ich habe es nicht geschafft. Egal, ob in der Rolle des Mahnenden oder des Ermahnenden. Und ich muss auf Arbeit manchmal mahnen. Und da stelle ich mir immer diesen Text vor. Wie reagiert der, den ich jetzt mahnen muss? Es bleibt also der Hilfeschrei für mich, ach Herr, schenk mir, schenk uns Gelassenheit. Laut Paulus scheint es in Philippi sehr gut mit der Ermahnung geklappt zu haben. Das war aber nicht alles, was er dort gepriesen hat. In der Gemeinde würde man in Liebe getröstet werden, schreibt er noch. Da gab es also Leute, die haben sich mit dem Leid der Geschwister beschäftigt, der Gemeindemitglieder beschäftigt. Und da scheint es keine Ausnahmen gegeben zu haben. Also ich gehe nur zu dem, den ich gut leiden kann. Nee, ich gehe zu jedem, der leidet, mal hin. Und das nicht als Pflichtgefühl, sondern wirklich aus echter Liebe der Schwester dem Bruder gegenüber heraus. Gibt's das heute noch? Sind unsere Gemeinden noch Oasen der Liebe und des Mitgefühls? Oder sind wir alle so mit unserem eigenen Leben beschäftigt, dass wir gar keine Zeit mehr haben, an den anderen zu denken? Oftmals ist es ja so. Auch hier muss ich mich immer wieder hinterfragen, sehe ich das Leid des anderen überhaupt noch? Habt ihr diese Hürde geschafft? Schafft ihr das immer? Wenn ja, dann ist ja gut, wenn es spitze. Wie lange ist die Gebetsliste für Kranke, die wir jeden Tag in unser Gebet einschließen? Bei mir wird es ja immer länger. Dabei gibt es ja einen ganz positiven Nebeneffekt, wenn ich mich mit dem Leid von anderen beschäftige. Ich gucke von mir weg. Es ist ja auch nicht so, dass ich gar nichts habe. Mir tut auch mal was weh. Ich habe auch Dinge, die mir nicht gefallen. Ich gucke von mir weg, wenn ich das Leid anderer sehe und begreife, Mensch, dem geht es viel, viel schlechter als dir. Und der Kreisel des eigenen Ichs wird abgebremst und abgelenkt zum Du hin. Und das ist vorteilhaft. Weiter. Der Geist Gottes war in Philippi zu erkennen, das heißt Gemeinschaft im Geist Gottes. Natürlich, die beiden vorgenannten Vorzüge sind eigentlich unmöglich, wenn der Geist Gottes nicht in dieser Gemeinde wirksam gewesen wäre. Ansonsten wird es nur Kampf und Krampf und Show. Frage, sehen andere Menschen an unserer Gemeinde, dass der Geist an, in und durch uns wirksam wird? Wirksam in dir und mir. Lassen wir den Geist wirken oder dämpfen wir ihn mit unseren gut gemeinten Aktivitäten? Vielleicht steht uns auch manchmal unser eigenes Ego dabei im Wege. Also ganz vorn dran. Als ich gefragt wurde von der Petra, könntest du eventuell dir vorstellen, mal in der Kirche einen Gottesdienst zu halten? Und da hat sie noch einen Satz dazu gesagt, der mich dann gleich ein bisschen, ist mir gleich ein bisschen kalten Rücken runtergelaufen. Die suchen immer gute Prediger. Ich dachte, das Gute und Prediger, Auf der einen Seite hüpft natürlich das Herz etwas höher. Sie war der Meinung, die Predigt war gut. Auf der anderen Seite, naja, so richtig, wenn man hier vorne steht, denkt man manchmal und runter geht, ne, heute war es nicht. Ja, wie ist es mit dem eigenen Ego? Stehe ich heute nur da, weil mein eigenes Ego gesagt hat, du bist gut, einwandfrei, du kannst dort runtergehen. Nee, ich hatte vor uns ganz schön Angst gehabt. Dann war auch noch der Schlüssel weg vom Auto. Ich wollte mit meiner Frau ihrem Auto fahren. Ja, Schlüssel weg, wo hat es denn wieder hingetan? Wenn ich den Ersatzschlüssel hatte, dann war ich natürlich ein paar Minuten zu spät. Ich bin mit 140 hier die Straße entlang gejagt, dass ich gerade noch schaffe. Also mit dem eigenen Ego ist heute nicht viel gewesen. Ich hatte eher ein bisschen Angst gehabt, nicht weil ich zu spät kam, sondern wen werde ich hier antreffen? Wie wird es denn sein, das erste Mal auf der Kanzel in der Kirche stehen in meinem Leben? Ich sitze meistens unten, ne, ist klar. Ist ja alles ein bisschen was anderes wie in der Gemeinschaft. Das bin ich gewöhnt. Aber ich bin gekommen, ganz einfach, aus der Situation heraus, kurz vorher, bevor ich nach in die Stunde nach Obergrinitz gekommen bin, haben wir unser Holz fertig gehabt und ich war so dankbar, dass wir die 80 Kubikmeter rein hatten, gespalten haben, aufgeschlichtet hatten. Und da ist mir so deutlich geworden, eigentlich ist es eine Gnade Gottes, dass alles ohne Unfälle durchgegangen ist. Auch die Technik hat durchgehalten, 3 Traktoren hatten wir im Einsatz, es ist nichts passiert. Und du tust eigentlich viel zu wenig als Dankbarkeit deinem Gott gegenüber und der beschenkt dich immer so. Und dann kam die Frage, was wollte ich machen, ne? Deswegen stehe ich heute da. Also, wenn ich ehrlich bin, dann passiert es oft, dass mein eigenes Ego manchmal auch dem Geist Gottes, dem Wirken des Geistes Gottes im Wege steht, wenn ich dann deswegen gekommen wäre, bist ein guter Prediger. Nee, deswegen stehe ich nicht da. Wichtig ist zu wissen, eben, der Teufel schläft nicht. Und er greift uns eben dort an, wo er Schwachstellen sieht. Und dort bohrt er ja dran rum. Und wenn mein eigenes Ego so eine Schwachstelle ist, na dann, nochmal der Satz, der Feind schläft nicht. Jesus und der Vater im Himmel aber auch nicht. Das ist ein spannendes Thema, mal darüber zu reden, dass der Feind nicht schläft. Aber in einer Bibelstunde, denke ich, wäre das besser. Da könnte jeder seine eigenen Erfahrungen dazu sagen, zu diesem Thema. Weiter im Text. Herzliche Liebe, sagt der Paulus noch über die Philipper. Mitgefühl und herzliche Verbundenheit gab es dort. Was sagt ein Sprichwort? Freunde kann man sich aussuchen, Geschwister muss man nehmen, wie sie sind. Das kennt ihr doch auch. Das zielt natürlich auf die leibliche Verwandtschaft ab, aber es ist auch ein gutes Beispiel für den zusammengewürfelten Haufen einer Gemeinde. Oder habt ihr euch fragen lassen oder seid ihr gefragt worden, wer neben euch sitzt? Ich meine, wenn es Ehepaare sind oder so, dann gut, die haben selber sich zuzuschreiben. Aber wer neben euch sitzt, habt ihr da irgendwie mal eine Frage gestellt gekriegt? Ihr müsst mit denen auskommen in der Gemeinde. Geht das, mit wildfremden Menschen so richtig tief verbunden sein? In der Ehe scheint es zu klappen. Natürlich hinkt das Beispiel schon wieder bei der Scheidungsrate in unseren Tagen heute. Aber, wie ich vorhin gesagt habe, 27 Jahre verheiratet. Ich wollte mir noch keine neue suchen. Ich bin zufrieden mit meiner Frau. Ich sage immer dann salopp, ich finde auch kein so dummes Luder mehr, was den ganzen Mist mitmacht, den ich mir so einfallen lasse. Und so ist es aber auch in der Gemeinde. Es ist mir nicht egal, wie es ihm, wie es ihr geht. Ich nehme Anteil am Leben meiner Gemeindemitglieder und im Gegenzug bin ich ihm oder ihr nicht gleichgültig. Kann ich das erwarten, dass ich jemandem nicht gleichgültig bin? Ja, das kann ich erwarten, denn Jesus macht es uns vor. Natürlich kann ich das nur erwarten, wenn ich wiederum im Gegenzug bereit bin, das Gleiche zu geben. Und da liegt der Hase manchmal im Pfeffer. Ich kann mich nicht aufregen, dass sich keiner um mich kümmert. Und das hört man manchmal in Gemeinden. Ach Mensch, da kümmert sich ja keiner mehr um mich und ach, ich gehe jetzt woanders hin. Aber habe ich mich jemals um jemand anderes gekümmert? Kann ich erwarten, dass man sich um mich kümmert, wenn ich nicht bereit bin, zu anderen hinzugehen, mich um sie zu kümmern? Manchmal geht es natürlich nicht. Aber wenn ich es kann, dann sollte ich es doch tun. Herr Jesus, du hast nach aller Hand mit uns und besonders mit mir zu tun. Der letzte Vorzug, den Paulus an den Philippern hervorhebt, hat mir einen Rest gegeben, Barmherzigkeit. Herzliches Erbarmen kann man es auch umdrehen, Barmherzigkeit. In der Gemeinde Philippi muss es so richtig schön warm gewesen sein. Und ich meine da nicht die Raumtemperaturen. Bei euch ist schön kühl, sonst hätte ich mir, denke ich, heute kein Jackett angezogen und ein kurzärmliches Hemd und keinen Schlips. Draußen ist es wieder warm. Und die letzten Tage, die wir gehabt haben, außer die paar kalten, letzte Woche, da war es ja zu warm. Man kann froh sein, dass man warm ist, aber dann gleich wieder so sehr. Also die Raumtemperaturen sind hier nicht gemeint. Und die waren im Mittelmeerraum garantiert entsprechend hoch. Nein, dort hat einfach alles geklappt. Dort war alles top, so klingt es aus den Worten von Paulus heraus. Es gab nichts zu bemängeln, da hat alles gepasst. Da kam alles von Herzen, von tief innen heraus. Oder doch nicht so ganz? Sind da doch irgendwo Wolken am Horizont gewesen? Mir ist bei der Vorbereitung gleich am Anfang aufgefallen, dass der Beginn dieser Verse etwas vage formuliert ist. Und da sind sich alle Übersetzer einig. Ich habe dann 4 nochmal mitgebracht jetzt. Ich habe noch mehr gelesen, um zu gucken, ob das wirklich auch bei allen so dargestellt ist. Der Luther hat es so übersetzt, ist nun bei euch, Punkt, Punkt, Punkt. Der Herr Menge hat es so formuliert, wenn nun eine in Christus ausgesprochene Ermahnung, Punkt, Punkt, Punkt. Der Elberfelder Übersetzung übersetzt so, wenn es irgendeine Ermahnung, Punkt, 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 bei euch gibt und im heutigen Deutsch, bei euch gibt es doch, Punkt, 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 hat Paulus eventuell die ganze Sache nur satirisch gemeint? Diese ganzen Vorzüge, die ich gerade aufgezählt habe? Der Grund für diese vage Äußerung: Es gibt Streitigkeiten in der Gemeinde, Unstimmigkeiten über bestimmte Lehrinhalte. Und später nennt Paulus die Streithähne, eigentlich waren es Hennen, beim Namen Evodia und Syntyche. 2 Damen haben sich da etwas in die Haare bekommen. Gab es da Sympathisanten für die beiden Damen? Gab es zwar gar 2 gespaltene Lager, die zwar gut in der Gruppe zurechtkamen, mit sich selber sozusagen, aber nicht mit den anderen? Eigentlich fällt damit das jetzt vorher errichtete Gedankengebäude in sich zusammen. Kann man denn trösten, ermahnen, lieben, einander beistehen, wenn man sich streitet? In der Gruppe vielleicht, aber die beiden Gruppen miteinander, das geht nicht. Eigentlich nicht. Aber der Paulus erzählt doch keinen Mist, oder? Ich habe am Anfang gefragt, ob Paulus was mit Pädagogik oder Psychologie am Hut hatte. Ich denke, er war ganz schön schlau. Er weiß ganz genau, dass er hier mit Tadeln nichts erreichen kann. Er erreicht nicht den gewünschten Effekt. Und darum wirbt er um Verständnis. Mensch, überlegt euch doch mal. Ihr seid so wunderbar. Ihr habt so gute Vorzüge, so gute Ansätze. Eigentlich gibt es nichts an euch auszusetzen, an eurer Gemeindeführung. Mensch, macht mir doch die Freude und einigt euch wieder untereinander. Das muss doch nicht sein, dass 2 solche Blöcke gegeneinander arbeiten. Räumt alles aus dem Weg und geht den Weg gemeinsam. Zu meiner Freude natürlich, aber vielmehr zu eurer Freude. Was können wir daraus lernen? Wie Paulus und wie Jesus erstmal das Gesamtbild der Situation betrachten und alles in eine Waagschale schmeißen, ob positiv oder negativ, und dann die richtige Strategie entwickeln, um den richtigen Weg einzuschlagen. Wichtig ist mir dabei geworden, dass dieser Prozess nicht von zur Schaustellung von der Eigenleistung geprägt ist. Habe ich vorhin schon mal gesagt, Kurz vorher ist auch, oder nee, Entschuldigung, kurz nachher in dem Text ist von Rechthaberei, Ruhmsucht, Ehrgeiz und Eitelkeit die Rede. Auch hier sollen wir und die Gemeinde damals von Jesus lernen, alle ein wenig zurückzustecken, um wieder miteinander klarzukommen. Einigung ist erst möglich, wenn jeder von seinem Standpunkt ein ganzes Stück zurückgeht oder abweicht, um miteinander zurechtzukommen. Am Anfang habe ich auch diesen Satz gesagt, könnt ihr euch vorstellen, euer Leben nur noch für Jesus, in eurem Leben nur noch für Jesus da zu sein und alles andere, Arbeit, Familie, Hobby, Haus und Hof, gesellschaftliche Tätigkeit, tritt in den Hintergrund, nur Jesus allein. Ich möchte den vierten Vers noch mal vorlesen aus dem Text. Und jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Ich brauche also keine Angst zu haben, bei Jesus schlecht anzukommen, wenn ich mich um die vorgenannten Dinge, also um mein Leben, mich kümmere. Das gehört eben zum Leben dazu. Das ist eben auch wichtig. Aber du sollst nicht nur auf das Deine sehen, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Wenn Jesus also die Nummer 1 in unserem Leben ist und wird und bleibt, dann wird er uns die Einordnung der restlichen wichtigen Aktivitäten unseres Lebens gelingen lassen. Oh ja, Herr Jesus, hier gibt es auch noch viel zu lernen. Wichtig ist, Jesus ist da. Und das ist mir ganz wichtig. Jesus ist da, um dir und mir zu helfen. Amen.